Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Die Legende geht so. 7 Männer müssen vor der Verfolgung fliehen. Sie machen sich auf die Suche nach irgendeinem Unterschlupf, bis sie schließlich an eine Höhle kommen. Doch sie haben Pech, sie werden in dieser Höhle entdeckt und, so geht die Legende, bei lebendigem Leibe zugemauert. Was dann passiert ist, man glaubt, sie sind bei lebendigem Leibe begraben und werden sterben. Und genau das passiert eben nicht, sondern die Legende sagt, diese Männer überleben jahrhundertelang, weil sie von einer Gottheit behütet in einen wohlsamen Schlaf fallen. Und diese Männer, die 7, werden ganz zufällig am 27. Juni 446 entdeckt in dieser Höhle. Erwachen und sind lebendig. Und weil es 7 sind und weil die Höhle, um die es geht, bei Ephesus sein soll, heißt die Legende auch die 7 Schläfer von Ephesus. Und da sie entdeckt wurden am 27. Juni, ist das der 7-Schläfer-Gedenktag. Also heute Abend. Stellt sich die Frage, wie haben die das eigentlich geschafft, so vernünftig zu schlafen? Und wie haben die es überhaupt geschafft, einzuschlafen, wenn man weiß, man ist bedroht und man wird hier möglicherweise begraben? Deswegen hört ihr jetzt eine Wiederholung aus dem Dezember 2017, als der Mensch zu Gast war, der den Einschlafen-Podcast macht. Tobias Bayer. Viel Spaß dabei. Randy Gardner hält einen Rekord, denn er hat 1964 an einem besonderen Experiment teilgenommen. Damals war er 15 Jahre alt und ging zur High School in San Diego in Kalifornien. Tobi, erste Frage. Weißt du, was Randy Gardner für einen Rekord hält?
Ich habe nicht den blassesten Schimmer, ehrlich gesagt.
Es ist nicht schlimm, ich kann dir helfen. Er ist am längsten ohne Schlaf ausgekommen jemals. Ach, und zwar ohne Stimulanzmittel. Das Ganze ist wissenschaftlich dokumentiert worden. Heute gibt es Menschen, die sagen, sie hätten es noch länger ausgehalten. Wenn du einen Tipp abgeben müsstest, was glaubst du, wie lange kann jemand ohne Schlaf aushalten?
Ich habe mich mal mit dem Thema beschäftigt tatsächlich und was dazu gelesen. Der Name war mir nicht mehr geläufig, aber dass es Leute gibt, die sowas probieren, das war mir schon klar. Ich weiß aber die Zeit nicht mehr. Das weiß ich nicht. Also schon lange.
Gib mal einen Tipp ab, wenn du irgendwie wirklich aus der Hüfte schießen müsstest.
Ich tippe 48 Stunden, 2 Tage.
Der hat es 264 Stunden und ein bisschen geschafft. Das sind knapp über 11 Tage. Also krass. Relativ, ich hätte jetzt fast gesagt relativ krank, aber auf jeden Fall relativ krass. Weißt du, wie lange du mal durchgehalten hast ohne Schlaf?
Mehr als eine Nacht habe ich nie durchgemacht. Also daran könnte ich mich erinnern. Aber eine Nacht durchgemacht habe ich dann schon und dann also aber auch nicht irgendwie die nächste Nacht noch dazu. Das heißt 36.
Ja, was ja schon eine Menge wäre. Denn Tobi Bayer ist Einschlafexperte, Macher und Stimme des Einschlaf-Podcasts und heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich eingeladen bin.
Deutschlandfunk Nova.
Tobi Bayer ist zu Gast. Tobi, du bist Macher des Einschlaf-Podcasts und wie alle Gäste darfst du dir am Anfang bei uns was wünschen. Ich habe diesen wahnsinnigen Zettel wieder reingereicht bekommen und auf dem steht Folgendes. Guten Abend, hier kommen 3 Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Tobi Bayer. Wir haben uns 3 großartige Sachen ausgedacht und du darfst dir eine aussuchen. Erste Aktivität oder erste Möglichkeit wäre ein Besuch im Schlaflabor.
Du meinst so ein medizinisches Schlaflabor, wo man lauter Anschlüsse, EKG und sowas.
Genau, wo du gemonitort wirst, wahrscheinlich mit irgendeiner kleinen Videokamera oder so.
Mhm. Habe ich auch schon mal überlegt, ob das was für mich wäre, aber eigentlich eher nicht so. Also es schreckt mich eher ab. Ich wüsste vor allem nicht, ob die Einschlafsituation, also ich habe dann mal mit Leuten gesprochen, die das gemacht haben und die meinten, ja, sind ganz normal eingeschlafen, aber ich glaube, dass ich dort ganz anders einschlafen würde als in meinem Bett. Deswegen glaube ich, dass die Ergebnisse gar nicht unbedingt aussagekräftig wären und nö, reizt mich nicht so sehr.
Ich kann mir bei mir auch irgendwie vorstellen, also keine Ahnung, mein Kissen fehlt mir, meine Decke fehlt mir, meine Umgebung fehlt mir, mein Buch fehlt mir, genau. Also plus ich habe das Gefühl, irgendwie beobachtet zu werden, das finde ich auch irgendwie relativ schräg. Wie ist denn deine Schlafqualität? Also schläfst du gut und schläfst du durch?
Ich schlafe gut. Ich schlafe nicht immer durch, wache durchaus mal auf zwischendurch, aber schlafe dann schnell wieder ein. Ich schlafe leider zu wenig. Ich würde gern mehr als 8 Stunden pro Nacht schlafen.
Die brauchst du.
Ich schaffe das halt nicht immer. Das ist so mein Optimum. Also die brauche ich nicht, die möchte ich gern.
Wie viel schaffst du?
7,5. Das ist also nicht viel weniger, passt schon.
Zweite Möglichkeit, Rainer Maria Rilkes, sämtliche Werke in 7 Bänden vorlesen.
Mache ich ja gerade.
Ja genau, du machst immer den Rilke der Woche. Wie viel hast du schon geschafft?
Keine Ahnung, 5% oder so. Ich lese das aus meiner Kindle-App vor und ich weiß gar nicht, wie weit ich bin. Da sieht man ja nicht, wie weit man durchgeblättert hat. Aber es steht dann ja immer dann da. 7% tatsächlich, sagt er. Oh,
aber gesetzt den Fall, es kommt jetzt ein, was haben wir denn in Deutschland, weiß nicht, Audioverlag oder Oettinger oder so, also ein großer Produzent von Hörbüchern auf dich zu und sagt so, Herr Bayer, jetzt lesen Sie mal hier Rilke, alles.
Das reizt mich allerdings schon. Also ich wollte schon immer gerne mal ein richtiges Hörbuch aufnehmen, was man dann auch als Hörbuch kaufen kann. Es gibt ja ganz tolle Hörer von mir, die den Nils Holgersson, glaube ich, und nee, den Prinz, der kleine Prinz, habe ich ja vorgelesen, ja. Saint-Exupéry, ja. Und Sherlock Holmes habe ich auch schon in einem Buch vorgelesen. Und da hat halt jemand sich die Mühe gemacht, und das alles rauszuschneiden aus meinem Podcast und als Hörbuch zusammenzuschneiden.
Das ist ja nett.
Kann man auch auf meiner Webseite finden. Das ist schön. Aber das ist natürlich nicht Hörbuchqualität, weil das alles Prima Vista ist. Das heißt, das habe ich alles vorher noch nie gelesen. Und lese es einfach so ab und korrigiere auch nichts.
Aber reizen würde dich das? Wenn jemand sagt, du liest dich da ein und dann vielleicht auch mit einem Regisseur, das wirklich dann richtig einzulesen, wäre schon reizvoll.
Durchaus, durchaus. Oder auch ein Hörspiel, an der Hörspielproduktion teilzunehmen. Im Hobbybereich oder im semi-professionellen Bereich habe ich das auch schon gemacht, aber im professionellen Bereich noch nicht, und das würde ich schon ganz gerne.
Dritte Möglichkeit, Teilnahme am Workshop durch geführte Meditation einschlafen. Auch schön. Schon mal gemacht, durch Meditation sozusagen in den Schlaf hinüber gehoben worden?
Nein, ich habe jetzt gerade eine CD gekauft, ein Hörbuch, geführte Meditation für Kinder ist das was, zur Konzentrationsübung und so, und meine Tochter hat das tatsächlich zum Einschlafen mal benutzt.
Mit Erfolg?
Ich glaube schon. Irgendwann war es still. Nee, doch, mit Erfolg. Und ich selber höre halt gerne Hörbücher zum Einschlafen. Aber eine Meditation glaube ich eher nicht.
Das heißt, wenn du dich für eins von den dreien entscheiden müsstest, Besuch im Schlaflabor, sämtliche Werke in 7 Bänden von Rilke vorlesen, durchaus professionell, mit professionellen Rahmenbedingungen, oder der Workshop, dann ist es wahrscheinlich Rilke?
Absolut, ja.
Tobi Bayer ist Macher des Einschlaf-Podcasts und Stimme des Einschlaf-Podcasts und heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Und seine Stimme kann sehr beruhigend wirken.
Soll ich es dir einschlafen?
Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast. Ich bin Tobi.
Mach ich schon.
Und ich lese euch was zum Einschlafen vor, wenn ihr möchtet.
Das bist du. Momentan ist die aktuelle Folge ist die 408, habe ich nachgeguckt auf deiner Homepage. Gibt es eine Lieblingsfolge?
Gute Frage. Das bin ich noch nie gefragt worden.
Beruhigend. Dass mir noch was einfällt, was noch nicht gefragt worden ist.
Habe ich die Lieblingsfolge? Ich höre die ja nicht. Also,
du hörst das hinterher nicht nach?
Nein.
Sondern nimmst die auf, Prima Vista, also bleibt genau, so wie es ist, ja. Und stellst es online. Cut,
genau. Ich drücke auf Aufnahme, spreche,
live
drücke,
on tape.
Drücke Stopp. Das wird ja auch live gesendet.
Gibt einen Stream, ne?
Ich mache einen Stream und dann kann man live zuhören. Es gibt Leute, die hören live zu, die schlafen aber nicht bei ein, sondern ein paar von denen schreiben mir immer Shownotes. Das ist total super. Und
aber du arbeitest das Audio dann hinterher nicht nochmal. Man könnte ja auch sagen, du hast einen Stream und gehst dann über das Audio nochmal drüber und schneidest, weiß nicht, die Versprecher raus oder so.
Also wenn mal was ganz Unvorhergesehenes passiert, dass ich irgendwie doll niesen muss oder so, während ich gerade Immanuel Kant vorlese und alle Leute werden wach, dann schneide ich es raus. Aber das ist echt selten. Oder weiß nicht, wenn meine Tochter ins Zimmer stürmt und irgendwas Wichtiges noch hat, dann ist meine Tochter natürlich wichtiger als die Aufnahme und dann kümmere ich mich um meine Tochter. Und das schneide ich dann raus, klar.
Aber wie ist denn die Aufnahmesituation? In dem Video sieht man dich immer, du sitzt sozusagen im Wohnzimmer auf deinem Sofa, ist das richtig?
Genau, ich habe da ein Sofa stehen, in meinem Arbeitszimmer ist das. Und da ist auch sonst, also das ist ein Schreibtisch hinterm Regal versteckt mit meinem Rechner drauf und so. Und vor dem Sofa steht aber nur ein kleiner Tisch und dann hole ich meinen Laptop, stelle ihn da hin, hole das Mikrofon, das Interface, stelle es da hin und lümmel mich dann so auf das Sofa, also Beine hoch, leicht zurückgeneigt.
Bequeme Lesehaltung.
Entspann mich, genau.
Ja. Gibt es denn irgendwas, woran du dich wirklich noch erinnerst im Nachhinein? Ich meine, du machst es jetzt seit Oktober 2010, glaube ich, ist es losgegangen. Gibt es Aufnahmen oder Situationen, wo du sagst, bei der Folge, das war besonders in irgendeiner Art und Weise?
Durchaus, richtig. Aber also ich weiß das nicht, ob das dann meine Lieblingsfolgen sind.
Ja, oder besondere Folgen.
Das, eine besonders schöne Folge für mich, obwohl ich überhaupt nicht mehr weiß, worum es darin ging, aber es geht ja den Hörern auch so, war, dass meine kleine Tochter mal keine Lust hatte, ins Bett zu gehen Und ich ihr aber schon was vorgelesen hatte, glaube ich, oder irgendwie wollte sie halt noch irgendwie nicht so richtig. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt gerne meinen Einschlafen-Podcast aufnehmen. Dann hat sie gesagt, ja, dann möchte ich halt zuhören. Dann habe ich gesagt, ja, dann musst du aber ganz still auf diesem Sofa liegen. Dann hat sie sich halt mit auf das Sofa draufgelegt und ich habe dann halt Einschlafen-Podcast aufgenommen und sie war ganz lieb. Sie hat wirklich keinen Mucks gemacht. Sie ist halt einfach eingeschlafen, während ich aufnahm.
Weißt du noch, wann sie eingeschlafen ist? Also wie lange hat es gebraucht?
Das hat nicht lang gedauert, irgendwie so 10 Minuten. Ich habe das dann auch irgendwie nicht mehr drauf geachtet und am Ende fiel mir halt auf, die liegt da ja und ist still und hat dann noch so, also nicht geschnarcht, aber so ganz leise Schlafgeräusche gemacht. Dann bin ich mit dem Mikrofon nochmal an sie ran, nochmal die Schlafgeräusche aufgenommen. Das ist auch noch in der Episode drin.
Welche ist das? Weißt du das aus dem Kopf?
Nee, weiß ich nicht im Kopf.
Da muss man sich durch alle einmal durch wuseln. Ja. Weißt du, für wen du das machst? Also weißt du, wer dich hört?
In Teilen ja. Ich habe ja eine recht große Reichweite mittlerweile.
Weißt du eine Größenordnung? Sag ruhig mal.
Es sind, ich habe die Statistiken öffentlich. Ja. Also zumindest den Teil der Statistiken, die von meinen Servern oder von den Podsi-Servern abgerufen werden. Das sind so 30.000 bis 50.000 Downloads pro Episode. Und dann bin ich ja seit einem Jahr auch noch auf Spotify zu hören. Mhm. Das geht nochmal on top. Und das sind nochmal irgendwie 5.000, 6.000 Hörer pro Episode. Mittlerweile habe ich da 25.000 Abonnenten. Und ja.
Was sind das für Leute?
Das sind ganz gemischte Leute. Ich habe keinerlei Möglichkeit, da irgendwie Statistiken zu erheben. Ich hatte mal so ein Google Analytics auf meiner Webseite, aber erstens erfasst das halt nur einen ganz kleinen Bruchteil der Leute, die mich hören, weil die wenigsten hören mich über die Webseite, die meisten hören mich über eine App oder über iTunes. Und da kann ich halt nicht sagen, wer das ist. So, ich habe eine Facebook-Fanseite, wo ich halt sehen kann, okay, Hälfte männlich, Hälfte weiblich, recht gemischt, eher Jüngere. Aber das kann auch daran liegen, dass eher auf Facebook eher die jüngere Generation unterwegs ist. Mhm. Wenn ich E-Mails bekomme, ist es eher von älteren Leuten.
Okay.
Also noch nicht unbedingt meine Elterngeneration.
Aber dazwischen so ein bisschen.
Genau, so 50-, 60-Jährige, die dann halt lieber eine E-Mail schreiben, als mich über Facebook zu kontaktieren. Mhm. Aber die Leute, die mich kontaktieren, das sind die verschiedensten Leute. Sehr viele Menschen, die krankheitsbedingt Schlafprobleme haben, möglicherweise Depressionen, was eine sehr weit verbreitete Krankheit ist. Ich bekomme das halt jetzt irgendwie live mit. Ich habe es in meinem Freundeskreis auch schon mehrfach gehabt, diese Krankheit. Ist sehr unangenehm. Und jetzt schreiben halt viele, die das haben und für die ist dann irgendwie die Möglichkeit, wenigstens ein bisschen Schlaf zu finden, halt sehr, sehr gut. Es muss ja nicht unbedingt Depression sein, es gibt auch andere Leute, die im Krankenhaus sind oder sonst wie was, die halt Probleme haben einzuschlafen und die schreiben mir dann, dass es ihnen hilft und das ist, ja, genau so. Das sind die, die sich auch am ehesten melden. Dann gibt es noch ganz viele, die ansonsten irgendwie vielleicht einfach einsam sind oder aus Stressgründen. Prüfungsstress ist relativ häufig, also Studenten und auch Schüler, Abitur und sowas, die können dann nicht gut einschlafen und holen sich dann Hilfe.
Also bunt gemischt tatsächlich.
Ja, total bunt gemischt.
Reagierst du auf die oder sagst du, hey, ich nehme das an, was mir geschrieben wird und finde das auch schön, das ist ja auch eine Art und Weise der Wertschätzung oder antwortest du auch, weil bei so vielen Abonnenten wird es ja irgendwann auch schon sehr aufwendig, das zu tun.
Noch geht es wird tatsächlich immer mehr. Ich habe letztens festgestellt, dass ich mehr Zeit mit Community Management verbringe, als mit Aufnehmen.
Ganz cool. Kippt langsam.
Ja, aber noch schaffe ich es zumindest auf die Nachrichten auf Facebook und per E-Mail zu antworten. Ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich auch sehr gerne Postkarten bekomme.
Stimmt, das habe ich auch schon mal überlegt.
Jetzt bekomme ich auch ganz viele Postkarten. Das ist ganz großartig. Darauf kann ich aber nicht mehr reagieren, weil da kann ich dann einfach nicht per Klick antworten, sondern muss ich auch eine Postkarte in die Hand nehmen, was draufschreiben, wenn überhaupt die Adresse dabei ist. Das schaffe ich aber nicht. So, und da genieße ich halt einfach, dass die Hörer, die mir eine Postkarte schicken, mir ihre Aufmerksamkeit zukommen lassen wollen und das...
Aber du fühlst keine Verpflichtung, jetzt zu sagen, wenn sich jemand, der vielleicht krank ist, sich an dich meldet, das kann ja auch sowas bekommen wie von, da hat jemand das Gefühl, du verstehst ihn so unbedingt. Also weißt du, wie ich meine? Das kann ja auch manchmal näher werden, als einem das so lieb ist.
Nein, eine Verpflichtung fühle ich da nicht. Ich mache es gern, weil wirklich jede Rückmeldung, die ich da bekomme, ist ja Grund dafür, dass ich überhaupt weitermache. Leute, die mir das Gefühl geben, dass das was Sinnvolles ist, was ich da tue, bringen mich dazu, weil ansonsten würde ich mich nicht einmal die Woche abends allein auf meinen Sofa setzen und eine Stunde monologisieren. Das ist schon eher skurril. Nee, dass die Leute mir zu nahe kommen, ist extrem selten passiert. Ich glaube nur einmal, So, und ansonsten sind meine Hörer da sehr reflektiert und schreiben mir auch sowas wie, hey Tobi, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon so gut, aber du kennst mich gar nicht. Und deswegen schreiben sie mir dann was über sich.
Ja, okay, das ist ja recht reflektiert, damit kann man ja umgehen.
Die verstehen das, dass das eine sehr einseitige Beziehung ist.
Ja. Zu nah gekommen, der eine Fall, ist dann eher in Richtung fast Stalking oder in Richtung von Sorgenonkel, also dass sich jemand ganz dir anvertraut hat, oder in welche Richtung geht das dann?
Nee, das war eine Grenzüberschreitung, aber möchte ich eigentlich nicht
weiter. Nee, ist ja nicht, mein Gott, das ist ja total okay. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Tobias Bayer ist zu Gast, der macht den Einschlaf-Podcast. Und wenn man den heute hört, also mittlerweile gibt es 408 Folgen, dann hat das heute einen immer ähnlichen oder sogar denselben Aufbau. Ne? Du fängst erstmal an, was Langweiliges, sagst du, glaube ich, selbst, aus deinem Alltag zu erzählen.
Ich begrüße die Hörer, sag die Folgennummer, sag, wer ich bin. Und bringen die Value Proposition. Also das ist ein Begriff. Ich bin ja in meinem wahren Leben lange Zeit Produktmanager gewesen. Und da gibt es diesen Fachbegriff der Value Proposition. Das ist so der Kernwert. Mhm. Oder das
Verkaufsversprechen, der Unique Selling Point.
Ja, genau. So. Mhm. Und das ist bei mir halt, ich lenke die Leute ab von ihren eigenen Gedanken, damit sie besser einschlafen können. Mhm. Und das ist ja tatsächlich für viele Leute der Fall, dass sie Probleme haben, sich von ihren eigenen Gedanken zu lösen. Da dreht sich irgendwas im Kreis. Sie kommen nicht raus aus ihrer eigenen Gedankenspirale. Und wenn man ihnen dann irgendwie ein bisschen was erzählt, was irgendwie interessant genug ist, dass sie hinhören, aber nicht so interessant, dass sie hinhören müssen, dann fällt es ihnen leichter, aus dieser Gedankenspirale auszubrechen, einzuschlafen. Das bringe ich immer am Anfang und dann erkläre ich auch, wie es weitergeht. Ich lese am Ende etwas vor. Mhm. Das ist im Moment im Wechsel Immanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft. Und zur Abwechslung im Moment die Elfenmärchen von den Brüdern Grimm. Ich kann einfach nicht jedes Mal das Gleiche vorlesen. Wenn ich immer nur Kant vorlesen würde, würde ich verrückt werden.
Ich habe gleich einen Ausschnitt dabei. Wir hören gleich auch nochmal in Kant rein. Das ist tatsächlich etwas, etwas schwierig. Aber am Anfang.
Da gibt es seit 2 Jahren noch den Rilke der Woche oder seit 3 Jahren. Ich weiß gar nicht genau, seit wann ich das mache. Aber damit habe ich auch erst relativ spät, vergleichsweise spät angefangen. Und davor erzähle ich halt irgendwas.
Wie wählst du das aus? Ist das was spontan ist? Also du sagst einfach, hey, ich überlege mir, was ich heute erlebt habe, was jetzt nicht so mega spannend ist, und ich erzähle das? Oder?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich erzähle auch nicht immer nur etwas, was mir passiert ist, sondern manchmal habe ich auch ein Thema entwickelt, was mich einfach so beschäftigt und wo ich dann einfach meine Gedanken dazu versuche darzulegen. Wichtig ist ja, dass ich mich in meinen Gedanken verstricke, dass ich den roten Faden irgendwann verliere und dann viel später wieder aufgreife. Also das ist wichtig.
Gelingt dir das immer?
Ja, nee, weiß ich nicht. Könnte man jemand eine Studienarbeit oder sowas drüber machen. Ja.
Der Rilke der Woche, sagst du jetzt seit ungefähr 3 Jahren, ich habe mal einen mitgebracht, der ist relativ kurz, und damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, das hört sich bei Tobi dann so an.
Der Rilke der Woche. Oft fühle ich in scheuen Schauern, wie tief ich im Leben bin. Die Worte sind nur die Mauern dahinter. In immer blauen Bergen schimmert ihr Sinn. Ich weiß von keinem die Marken, aber ich lausch in sein Land, hör an den Hängen die Haken und das Baden der Barken und die Stille am Strand.
Tobias Bayer liest den Rilke der Woche.
Krass, ich höre das wirklich nie.
Und, wie gefällt's dir?
Ganz witzig. Ich muss immer, wenn ich den Rilke der Woche lese, an Oliver Kahn denken.
Das musst du mir kurz erklären.
Es fällt mir dann auch immer ganz schwer, irgendwie in meinem entspannten Modus zu bleiben.
Da musst du den Rilke lesen, weißt du.
Oliver Kahn hat mal den Panther gelesen, in einem Video-Interview sogar von Rilke. Und das ist mir irgendwie, hat sich mir das so ins Gedächtnis gebrannt, dass Rilke sich jetzt immer mit Oliver Kahn verknüpft ist. Es gibt natürlich auch dieses wunderbare Rilke-Projekt, was mir schon mehrfach auf CD geschenkt worden ist übrigens. Also vielen Dank dafür, ich brauch's nicht mehr. Ja.
Sag nochmal denen, die das nicht kennen, was es ist.
Das Rilke-Projekt ist eine Musikproduktion, ne? Das ist irgendwie eine musikalische Vertonung von Rilke-Gedichten mit mehreren Stars. Ich weiß jetzt gar nicht, wer alles dabei war.
Aber wählst du bewusst aus, dass du sagst, keine Ahnung, ich suche mir die Rilke-Texte jetzt für passende Jahreszeit aus, oder gehst du wirklich stumpf einfach im Buch weiter nach vorne?
Manchmal passt es zufällig, das ist dann immer ganz lustig, aber ich habe dieses sämtliche Gedichte in einem Band Rilke-Buch, und da gehe ich von vorne nach hinten einfach.
Die letzte Folge musstest du aber brechen, ne, die 408er, man musstest du Wilhelm Tell vorlesen. Da war es in Basel.
Da gab es den Rilke der Woche durchaus, aber ich hatte meine, also die anderen Sachen, die Kant und Grimm und so, die lese ich halt aus echten Büchern vor, einfach weil ich es weil ich damit besser klarkomme. Da kann ich mich besser orientieren, wie lang der Abschnitt noch ist. Da kann ich mal schnell vorblättern und so. Das mag ich. Das habe ich auch schon probiert.
Du hast eine Zeit lang auch vom Kindle abgelesen.
Ja, ne? Habe ich auch probiert. Mhm. Ist nicht ganz so einfach zu überschauen, wie lang der Abschnitt noch ist, den ich noch lesen möchte und so. Deswegen mache ich es lieber aus dem Buch. Und die hatte ich nicht mit in Basel. Ich war auf Geschäftsreise in Basel und habe dann da mir einfach irgendein schweizerisch angehauchtes Buch vor. Nichts passt besser als Friedrich Schiller, Wilhelm Tell. Was schwierig ist, so ein Schauspiel vorzulesen, aber hat auch ganz gut funktioniert.
Du hast, das erzählst du irgendwann auch mal, den Nils Holgersson von der Lagerlöf hast du schon gelesen.
Ja.
Du hast vorhin auch selbst gesagt, Sherlock Holmes, also Arthur Conan Doyle. Jetzt bist du an der Kritik der reinen Vernunft. Haben wir was vergessen, was du noch vorgelesen hast an großen Werken?
Kritik der reinen Vernunft war sogar eins der ersten, also in der zweiten Episode vom Einschlafen.
Hast du das angefangen?
Das allererste war David Hume habe ich da gegriffen und dann auf Englisch versucht, Philosophie. Das hat nicht so gut funktioniert.
Das kann so oder so ausgehen.
Und ich habe dann immer mal wieder was angeschnitten. Es gab mal ein Buch, da bin ich übrigens im Deutschlandfunk drauf gestoßen, da gab es einen Bericht, Schutzengel mit Segelohren heißt das Buch. Ich habe jetzt die Autorin vergessen, aber ich fand das so nett irgendwie. Da habe ich mal den Verlag angeschrieben und gefragt, ob ich die Audioverwertungsrechte bekommen könnte, denn vorlesen darf ich ja nur, wo ich die Rechte habe oder wo es keine Rechte mehr gibt, ne,
ja, die dann gemeint sind. Also entweder alte Texte oder wurde wirklich geklärt, dass die Rechte,
Der Rechteinhaber muss 70 Jahre tot sein, dann ist es gemeinfrei in Deutschland oder der Autor hat sich dazu entschieden, dass es gemeinfrei ist oder man bekommt halt die Rechte. So, der Verlag hatte die Rechte gar nicht an der Audioproduktion. Und dann haben sie mich weitergeleitet an die Autorin. Die saß irgendwie in Italien und hat da das Leben genossen und hat gesagt, ja klar, mach mal. Und
das ist ja süß.
Dann durfte ich das vorlesen. Das war auch ein sehr schönes Buch.
Jetzt sagst du ja manchmal, also es soll ja beim Einschlafen helfen. Jetzt könnte man ja bei Sherlock Holmes auch argumentieren, der Fall ist vielleicht so spannend oder interessant, dass man gar nicht drüber einschlafen kann. Oder der Nils Holgersson ist so süß, dass man irgendwie doch dranbleibt. Also wach.
Das kommt immer mal vor, dass Leute sagen, nee, dazu kann ich nicht einschlafen oder so. Aber der Großteil der Hörer ist da recht umgänglich und nimmt halt, was er bekommt. Ich glaube, bei Sherlock Holmes, das kennt dann ja eh schon jeder. Es ist jetzt auch kein Überraschungsmoment mehr mit drin, dass er den Fall auflöst und so. Das ist, glaube ich, das ist okay. Es gibt immer mal wieder Leute, die sagen, bei Immanuel Kant können sie nicht einschlafen, weil die Sprache so verschwurbelt ist. Mhm. Und das regt sie dann auf. Warum kann der nicht deutlicher schreiben? Na gut, das ist halt irgendwie...
Dann darfst du nie Thomas Mann vorlesen oder so. Da kriegst du dieselben Vorwürfe. Ja, ich habe mal einen Ausschnitt von, dass man mal Eindruck gekriegt aus der Kritik der reinen Vernunft mitgebracht von dir. Und wir hören uns nur mal so ein bisschen den Anfang an. Dann hat man mal ein bisschen den Eindruck, ob man dazu einschlafen kann oder nicht.
Und wenn das alles zu aufregend für euch war... Dann lese ich euch jetzt noch ein bisschen Immanuel Kant vor. Jetzt kommt aus der Kritik der reinen Vernunft, dem zweiten Band von Immanuel Kant, auf Seite B506 des zweiten Buchs der transzendentalen Dialektik, drittes Hauptstück, das Ideal der reinen Vernunft, erster Abschnitt von dem Ideal, Augen zu und zugehört. Wir haben oben gesehen, dass durch die Wir haben oben gesehen, dass durch reine Verstandesbegriffe ohne alle Bedingungen der Sinnlichkeit gar keine Gegenstände können vorgestellt werden, weil die Bedingungen der objektiven Realität.
Da merkt man schon, den Versprecher lässt er tatsächlich dann auch drin, ne? Im Zweifelsfall.
Ja, klar.
Ist sehr süß. Ja.
Müsste ich ja sonst hinterher suchen.
Ja. Könntest du zu einschlafen? Also ist ja relativ doch harter Tobak, Kant.
Zu Kant vielleicht schon, aber nicht, wenn ich selber vorlese. Da müsste ich ja mal aufpassen, was ich für einen Mist gemacht habe.
Ja. Das heißt aber wirklich, du liest vorher jetzt nicht ein großes Buch einmal durch mit einem Stift und markierst dir, sondern du sagst, komm, ich nehme es in die Hand und fang an.
Richtig, das ist alles prima vista. Wenn ich mich noch vorbereiten müsste und das Probe lesen müsste, dann wäre es natürlich irgendwie bessere Qualität. Aber das strebe ich halt gar nicht an, sondern ich strebe halt Authentizität und Entspannung an. Mhm. Und ich kann halt auch gar nicht mehr Zeit reinstecken, als ich eh schon reinstecke.
Wie viel Zeit ist das in der Woche? Du bist, glaube ich, auf so einen 2-Wochen-Rhythmus jetzt irgendwann mal umgestiegen. Jetzt hast du aber auch mal wieder wochenweise gemacht. Kannst du sagen, wie viele Stunden in der Woche da reingehen?
Ja, ich habe mir den Dienstagabend fürs Podcasten genommen und ich habe ja noch weitere Formate. Ich habe auch regelmäßig einen Podcast, wo ich beteiligt bin, der nicht bei mir erscheint. Das ist bei Holger Klein aus Berlin unter dem Label Vrindt. Hat der verschiedene Formate und eins davon ist der Realitätsabgleich, da bin ich mit dabei. Und das machen wir auch alle zwei Wochen eigentlich. Ja. Und wenn Holger aber gerade noch nicht kann, dann mache ich halt stattdessen einen Einschlafen-Podcast. Deswegen kommt er manchmal auch wöchentlich. Aber im Prinzip nehme ich halt jede Woche einen Einschlafen-Podcast, einen Podcast auf und alle zwei Wochen mindestens ist es dann halt der Einschlafen-Podcast. Es sei denn, ich bin nochmal auf Reisen.
Oder okay, so. Aber das heißt mit Community-Management zusammen und so sind das mehrere Stunden in der Woche, die dafür einfach dann auch draufgehen?
Auf jeden Fall. Also der Abend selbst geht für mich so 20 nach 8 los, wenn die Kinder im Bett sind, zumindest das Kleine. Und ja, mittlerweile die Große ist ja schon irgendwie aus dem Alter raus, dass ich ihr abends was vorlesen darf. Ja. Und dann bereite ich mich vor, baue alles auf. Um 8:30 starten wir die Aufnahme oder ich allein, wenn ich einen Schlafpodcast mache. Und das geht dann halt im Moment meistens irgendwie eine Stunde. Ich weiß gar nicht, warum die im Moment so lang sind, die Episoden.
Ja, die waren früher mal kürzer, ne?
Ja, ich war mal deutlich kürzer. Und dann hat sich irgendwann auf eine halbe Stunde eingependelt und wurde dann irgendwie immer länger. Und seit ich nur noch alle zwei Wochen aufnehme, ist es dann halt eine Stunde geworden.
Kann man ja auch, wenn man nach 12 Minuten eingeschlafen ist oder nach 15 auch 3-4 Nächte nutzen.
Ja, das machen auch viele. Die sagen mir, die stellen Sleep Timer auf eine Viertelstunde und dann geht er nach einer Viertelstunde aus und am nächsten Tag spulen sie 10 Minuten zurück. Weil sie nach 5 Minuten regelmäßig, also so mache ich es übrigens auch mit meinen Hörbüchern. Also ich stelle mir auch immer den Sleep Timer und spule dann zurück. Mhm. Das hält dann immer eine Woche.
Tobias Bayer ist zu Gast. Tobi, im Oktober 2010 hat so alles angefangen.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem neuen Podcast Einschlafen. Das Motto ist ziemlich klar. Ich höre gerne Hörbücher oder auch Podcasts, interessante Podcasts oder auch langweilige Podcasts zum Einschlafen. Und da dachte ich mir, irgendwie wäre noch ein weiterer Podcast, der sich tatsächlich auch mal um dieses Thema bemüht, sinnvoll. Und deswegen möchte ich jetzt in unregelmäßigen Abständen Podcasts aufnehmen, die man sich gerne abends anmachen kann und die so langweilig sind, dass man sofort einschläft.
Was denkst du, wenn du das hörst, 7 Jahre später?
Meine Stimme klingt so jung, denke ich.
Ja, es ist, den Unterschied hört man deutlich, ja.
Und ich habe überhaupt keinen Plan gehabt, was ich mache und was das wird. Also es ist wirklich lustig, mich daran zu erinnern. Das war am 18. Oktober 2010. Am 17. habe ich selbst Geburtstag und habe von meiner Mutter mein erstes Großmembranmikrofon, so ein USB-Mikrofon geschenkt bekommen. Mit dem Zweck hatte ich mir das gewünscht, um die Bücher, die ich meinen Kindern zum Einschlafen vorlese, noch einmal aufzunehmen mit meiner damaligen Stimme. Mhm. Wo ich ja jetzt schon feststelle, die hat sich schon geändert. Und das habe ich denen auch auf CD dann gebrannt und geschenkt, was sie dann aufbewahren können, wenn sie später mal selber Kinder haben, dass sie ihren Kindern vorspielen können oder so. Also nicht als Ersatz für mein wirkliches Vorlesen, sondern einfach nur als Dokumentation. Und dann bin ich halt am nächsten Abend auch drauf gekommen, so, wenn ich es aber eh schon aufnehme, kann ich es dann auch nicht auch veröffentlichen. Nee, kann ich natürlich nicht, weil die Bücher, die ich denen vorgelesen habe, sind halt nicht gemeint.
Harry Potter würde dir jetzt ein Problem schaffen, ja.
Habe ich denen natürlich nicht vorgelesen, als sie 3 Jahre alt waren.
Entschuldigung, aber, ja, richtig.
Nee, damals waren es, und das kam noch dazu, das waren halt immer die gleichen Bücher. Ne? Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe?
Mit den beiden Hasen,
ist das, ne? Oder irgendwie der Hase mit der roten Nase. Oder ne, das sind so kurze Kinderbücher, wo man halt irgendwie das zum Ritual hinzufügt, dass man dem Kind ein ganzes Buch vorliest zum Einschlafen. Und die habe ich halt nochmal aufgenommen.
Ja. Hast du, wann ist das für dich zu dieser Idee geworden, die es dann heute ist? Kannst du das benennen?
Nein, ich habe, wie gesagt, dann am 18. angefangen, irgendein Buch gegriffen und ein bisschen rumprobiert. Und die ersten Folgen waren auch sehr, also schnell hintereinander, also teilweise täglich Podcasts aufgenommen, weil ich Spaß dran hatte, das zu entwickeln. Und dann habe ich nach ein paar Monaten festgestellt, dass sich das tatsächlich Leute anhören, was auch eine Überraschung war. Es war eine ganze Zeit lang noch recht klein. Also da hatte ich halt so 20, 30 Hörer und die haben mir dann geschrieben und ich fand das irgendwie toll. Dass das mittlerweile so groß geworden ist, das hat eine ganze Weile gedauert. Also erst nach einem Jahr hat es so richtig Traktion aufgenommen. Da war dann die Idee allerdings schon recht gesettelt. Und seitdem kann ich auch nicht mehr so viel am Format ändern. Also ich habe dann nochmal mit Interviews, ich hatte mal meine Mutter im Interview und so. Das funktionierte aber nicht so gut. Ganz viele Hörer haben sich gemeldet und gesagt, es irritiert sie dann eher. Das fanden sie zwar interessant, aber wollten sie dann
nicht. Aber hilft nicht beim Einschlafen.
Nee.
Weißt du denn, ob es wirklich funktioniert? Also weißt du, dass die Menschen wirklich dazu einschlafen und es dazu nutzen? Oder heißt es eigentlich Einschlaf-Podcast und die Leute, keine Ahnung, freuen sich, dich wiederzusehen und freuen sich, mit dir ein bisschen vielleicht skurrile Lektüre auch zu erleben, wie bei Kant?
Es gibt sogar Leute, die hören es im Auto. Sag ich immer, wichtiger Sicherheitshinweis.
Genau, bitte nicht im Auto schreiben, ja.
Nee, also das ist sehr unterschiedlich. Die meisten schreiben mir tatsächlich, dass sie es zum Einschlafen benutzen. Ich meine, dadurch finden mich ja auch die meisten. Die suchen nach Einschlafen, finden das, probieren es aus und entweder funktioniert es oder nicht. Und dass es jetzt auch Leute gibt, die dann, oder es gibt auch Leute, die sagen, sie hören es erst zum Einschlafen und dann am nächsten Tag nochmal im Auto, weil sie doch wissen wollten, worum es eigentlich ging. Ne? Und das ist ganz nett, das freut mich auch, weil ich hoffe ja auch, dass mein Leben nicht ganz so langweilig ist, dass alle das zum Einschlafen finden. Und natürlich schneide ich auch tatsächlich die interessantesten Stellen aus meinem Leben raus. Also ich habe schon eine sehr scharfe Schere im Kopf und erzähle nur das, von dem ich erstens glaube, dass es durchaus öffentlich sein darf. Denn es betrifft ja auch immer noch andere, meine Familie, meine Freunde, was weiß ich. Da muss ich also auch deren Privatsphäre schützen. Und auch meine eigene. Also ich habe auch keine Lust, mein gesamtes Leben zu offenbaren. Und die Leute, die glauben, mich zu kennen, die wären wahrscheinlich doch recht überrascht, wenn sie mich dann auch persönlich
kennen. Man kann zumindest so viel erzählen, du arbeitest in Hamburg bei Adobe und du bist promovierter Naturwissenschaftler.
Das ist richtig. Ich habe Informatik studiert, ich arbeite bei Adobe und da mache ich auch kein Geheimnis draus, das erzähle ich auch im Podcast. Mhm. Ja.
Kannst du für dich benennen, wo die Faszination herkommt? Also du könntest jetzt auch sagen, keine Ahnung, ich mache was anderes oder ich habe es jetzt 7 Jahre gemacht oder so, jetzt lasse ich es mal sein. Also die Motivation hältst du ja aufrecht.
Faszination würde ich gar nicht sagen. Ich bin immer mal wieder überrascht durchaus, dass es tatsächlich Leute gibt, die das hören und für die das wertvoll ist. Aber es ist halt vor allem dieses großartige Gefühl, dass Menschen etwas davon haben, einen wirklichen Wert daraus ziehen, was ich da mache. Und klar klingt es nach viel Arbeit, irgendwie mehrere Stunden pro Woche, aber letztendlich ist es ein Abend, an dem hätte ich sonst irgendwie Fernsehen geguckt oder ein Buch gelesen, auch nette Tätigkeiten, aber das ist jetzt nicht wirklich schlimm, das zu investieren. Und das Community Management, was ich dann unter der Woche noch mache, das hält sich alles im Rahmen. Also es ist halt wirklich ein Hobby für mich. Ich habe das irgendwie nicht als Hauptberuf oder schon Teilzeit oder so anerkannt, sondern das ist mein Hobby. Und dafür so viel Feedback zu bekommen von Menschen, die mir signalisieren, hey, das ist wirklich wertvoll und bitte mach das noch lange weiter, mir Geschenke machen, sonst wie was. Also das ist so toll. Das ja, lässt mir halt immer wieder das Herz aufgehen und deswegen mache ich da weiter.
Gibt es sowas wie eine, keine Ahnung, besondere Reaktion von Menschen, die für dich eine besondere Rolle spielt, weil es ein besonderer Dank ist? Oder du hast vorhin mal gesagt, Menschen, die krank sind, also im weitesten Sinne auch in Lebenskrisen sind, finden da ein bisschen Halt. Ist es das?
Die erste Nachricht, die ich da mal bekommen hat, die mich nachhaltig berührt hat, war von einem Bundeswehrsoldaten, der ist Arzt und der war im Bundeswehreinsatz im ehemaligen Jugoslawien. Und der hat mir halt geschrieben, dass er halt abends zum Runterkommen, nachdem er irgendwie seine Einsätze gehabt hat, den Einschlafen-Podcast hört. Und da habe ich echt gedacht so, wow, da trage ich was bei und da helfe ich jemandem irgendwie mit einer echt schwierigen Situation klarzukommen. So, und mittlerweile gibt es da aber sehr viele ähnliche Rückmeldungen, wie gesagt, von schlimmen Krankheiten, von schwierigen Lebenssituationen, Lebenspartner verloren, was auch immer. Das berührt mich alles sehr. Da gibt es jetzt keine besondere Beziehung.
Besser oder schlechter sozusagen. Nee, nee. Hast du das Gefühl, dass vielleicht der Erfolg auch damit zusammenhängt, dass wir dieses Bedürfnis nach Ruhe besonders haben gerade? Gesellschaftlich meine ich jetzt.
Ich glaube, dass da was dran ist. Allerdings nicht notwendigerweise nur Bedürfnis nach Ruhe. Ich glaube, es geht auch um Bedürfnis nach Nähe. Mhm. Und das betrifft nicht nur meinen Podcast, sondern ganz viele. Ich selber bin öfter mal überrascht, welche Podcasts ich denn eigentlich höre.
Was hörst du denn?
Ich höre gerne Astronomie-Podcasts. Das ist irgendwie auch eins meiner großen Hobbys. Die Sternengeschichten von Florian Freistetter.
Auch schon zu Gast gewesen in Eine Stunde Talk.
Oder die Raumzeit von Tim Pritlove. Oder auch vom Deutschlandfunk gibt es ja die Sternzeit auch als Podcast. Das ist zwar recht kurz, aber,
das stimmt.
Aber informativ und nett. Und auch da musst du mir mal verraten, wie ich an den Sprecher rankomme. Ich habe da auch das Gefühl, da gibt es eine Nähe. Also ich verspüre auch von meiner Seite aus eine Nähe zu den Sprechern der Podcasts, die ich höre. Und weiß natürlich auch, dass die mich gar nicht kennen. Wobei, ja, Florian und Tim kenne ich schon aus der Community. Aber Das gehört da, glaube ich, mit dazu. Und ich glaube, das spielt auch bei meinem Podcast. Ich meine, immerhin nehmen Großteil meiner Hörer nehme ich mit ins Bett. Das ist ja recht intim. Und,
ein wenig, ja.
Natürlich baut sich da Intimität auf von deren Seite. Und das ist was Schönes. Und ich weiß es nicht jetzt, ob da viele Hörer irgendwie dafür, ob das für die ein ausschlaggebender Faktor ist, aber es ist bestimmt für viele auch so, dass sie dann nicht allein ins Bett gehen. Mhm. Ne? Und irgendwie ja, ein Wunsch nach Gemeinsamkeit.
Ja, nicht allein zu sein, vielleicht wirklich auch. Nach Nähe, Intimität, Ruhe.
Und Wertschätzung. Also ich versuche ja auch so wertschätzend wie möglich zu sein. Und immer, wenn ich das nicht schaffe, also wenn ich mich abgrenze von Dingen in der Welt, bekomme ich auch negatives Feedback. Ich habe mich mal von Herrn Karl Theodor Gutenberg abgegrenzt, weil er seine Doktorarbeit erschummelt hatte. Und ich habe meine Doktorarbeit eben nicht erschummelt. Da war ich natürlich sauer. Und dann kriege ich gleich E-Mails aus Bayern, so von wegen, ey, ich bin aber CSU-Wähler, jetzt ärgere ich mich, jetzt kann ich nicht einschlafen.
Ja, das heißt genau, Wertschätzung muss eigentlich muss da sein, damit man eben Menschen auch nicht so wahnsinnig auf die Füße tritt, weil sonst sind genau die Reaktionen da, dass sie nicht einschlafen können.
Und es ist insgesamt ein Thema, das ich auch gerne in die Gesellschaft tragen möchte. Also ich verstehe mich auch als Teil der vierten Gewalt. Ich habe ein Gefühl für die Verantwortung, die ich da trage. Mhm. Und das bedeutet halt, dass ich versuche, einen positiven Effekt auf die Menschen zu haben, indem ich versuche, meine Werte zu vermitteln. Ich spreche ja auch öfter mal über meine Werte, über meinen Glauben, über so etwas, um einfach Offenheit schon mal zu transportieren, um Wertschätzung zu transportieren, Transparenz.
Das bedeutet aber auch, dass du aus diesem Gedanken heraus nicht einfach aufhören könntest. Also wenn man sagt, es ist eine Verantwortung da und es gibt eine Community, dann könntest du nicht einfach morgen sagen, ich lasse das jetzt.
Mit der Verantwortung meinte ich jetzt eher, dass ich halt, also ich nehme wahr oder ich glaube wahrzunehmen, dass viele YouTuber, die eine große Reichweite haben, sich dieser Verantwortung eben nicht bewusst sind.
Ah ja.
Ne? Die halten dann irgendwie Werbung hoch, aber sind sich gar nicht bewusst, was für einen Einfluss sie haben auf ihre Millionen von Zuschauern.
Das heißt, du würdest jetzt nicht als Influencer arbeiten?
Ich bin Influencer.
Ja,
jeder
jetzt,
Mensch ist Influencer.
Ja, aber im Sinne von, keine Ahnung, dieses Mikrofon wird präsentiert von oder ich halte eine Gesichtscreme in die Kamera.
Werbung ist nochmal ein anderes Thema, aber für diese YouTuber mit der großen Reichweite geht es halt nur noch um die Werbung. Und da gibt es natürlich auch welche, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, dann eben auch ihre Reichweite für was Sinnvolles zu nutzen. Aber eben nicht alle. Und da sind sich eben nicht alle bewusst, dass es halt die unterschiedlichsten Menschen sein könnten, die da zuhören. Und dass es auch unterschiedlich interpretiert werden kann, was sie dann da sagen. Und ja, mir ist das sehr, sehr bewusst, dass da sehr viele Menschen zuhören, dass die vielleicht irgendwas draus machen, was ich da sage. Und ich möchte natürlich dann irgendwie einen möglichst positiven Effekt haben.
Wenn du dir was wünschen dürftest, jenseits von der rechten Frage, welches Buch würdest du gerne mal vorlesen? Also auch wenn die Rechte nicht geklärt sind.
Also ich bin ein großer Fan vom Herrn der Ringe, Tolkien. Das habe ich als Jugendlicher gelesen und war total geflasht. Das würde ich gerne mal vorlesen.
Sagt Tobias Bayer. Macht den Einschlaf-Podcast seit mehr als 7 Jahren. Kann man nachhören. Wir verlinken das Ganze bei uns auf der Homepage. Und heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Dir vielen Dank.
Herzlichen Dank dir.
Sehr gerne. Ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Bis dann. Schlaf gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova.